Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit der Freizeit angekommen. Und ich durfte auch schon Gemeinschaft haben mit eigentlich vielen neuen Leuten, mit die ich auch vorher noch nicht so gut kannte. Deswegen stelle ich mich mal kurz bei denen vor, die mich vielleicht noch nicht kennen. Also ich bin Leon, ich bin 21 Jahre alt. Wieso lacht ihr? Nee, ich bin 30 Jahre alt, bin verheiratet mit Mirjana. Wir haben eine kleine Tochter. Und das Lappach oder hier Italien ist tatsächlich der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, Mirjana und ich. Vor 13 Jahren, da waren manche noch nicht geboren hier. Ja, hat es nichts mit dem Thema zu tun, aber ich wollte es einfach mal erzählen. Und heute bringe ich euch erstmal eine Frage mit. Und zwar, kann man ein Freund Gottes sein? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns erst einmal anschauen, in was für einer Beziehung wir zu Gott stehen. Gott oder die Götter in anderen Religionen sind Personen, die sich jenseits unserer Welt befinden. Also wenn wir uns die Religion wie Hinduismus oder den Islam oder auch andere Religionen, die jetzt nicht so bekannt sind, anschauen, dann ist das meistens so. Die Beziehungen zu diesen Göttern funktioniert so, dass sich das Geschöpf, also der Mensch, dem Schöpfer, also dem jeweiligen Gott oder den Göttern, unterwirft und diesen anbetet. Gott ist nicht so wie wir und wir sind nicht ihm ebenbürtig oder gleich. Deshalb würde ein Moslem zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, Gott einen Freund zu nennen. Gott ist nicht nahbar und befindet sich nicht in unserer Reichweite. Doch woher kommt dieses Denken? Sie resultiert aus den Erfahrungen, die wir in unseren tagtäglichen Freundschaften machen und welche wir dann auf Gott selbst übertragen. Ich kann dir mal sagen, was ich damit meine. Denn wenn wir einen Freund beschreiben würden, dann würden wir vielleicht Folgendes sagen. Ein Freund ist jemand, der für mich da ist. Jemand, mit dem ich lachen kann, wenn es mir gut geht. Ein Freund ist aber auch jemand, mit dem ich weinen kann, wenn es mir schlecht geht. Einem Freund kann ich ein Geheimnis erzählen und darf wissen, dass er das für sich behält. Einem Freund kann ich vertrauen. Ein Freund hört mir zu und interessiert sich für mein Leben. Er gibt mir Ratschläge, steht mir zur Seite, wenn ich durch schwierige Phasen im Leben gehe. Ich und mein Freund haben eine Beziehung auf Augenhöhe. Guck mal umher. Darfst du gerne mal jetzt tun. Bestimmt gibt es hier einige Personen. Ja, genau. Genau, keine Side-Eyes verteilen hier, sondern einfach nur umhergucken. Bestimmt gibt es hier einige Personen, die du auch Freund oder Freundin nennen würdest. Ne? Es sind Personen, die dir ans Herz gewachsen sind. Es sind Personen, mit denen du bereits schöne Erinnerungen teilen darfst oder die du auch schon seit Kindesalter kennst. Eine Beziehung auf Augenhöhe ist das meistens, ein Geben und Nehmen. Doch wie ist eine Beziehung auf Augenhöhe mit Gott möglich? Und ist das überhaupt möglich? Das kann man sich irgendwie zwischen Geschöpf und Schöpfer kaum vorstellen, oder? Das ist irgendwie zu abstrakt für uns, denn Gott, der Allmächtige, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, soll unser Freund sein? Kann das möglich sein? Ich kann euch schon mal spoilern. Ja, die Antwort lautet, wir können Gottes Freunde sein. Und Gottes Idee davon, uns Freunde zu nennen, sehen wir nämlich schon in der Schöpfungsgeschichte. Denn wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte mal angucken, dann sehen wir, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild und haucht Adam, dem ersten Menschen, seinem Odem ein. Also sein Atem. Gott war es wichtig, dass wir nach seinem Charakter und nach seinem Wesen designt werden, nach seinem Ebenbild. Und er hauchte uns Leben ein, damit wir nicht nur ein Klumpen Erde bleiben, sondern damit wir Leben haben. Neben Adam hat er auch Eva geschaffen und ihnen den Auftrag gegeben, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und vor allem hat er eine Sache deutlich gemacht. Adam und Eva können in einer Beziehung zu Gott im Garten Eden leben. Das war die Absicht Gottes. Gott macht also seine Absicht seit der Schöpfungsgeschichte klar. Er möchte eine Beziehung mit den Menschen haben. Also, er möchte auch, daran hat sich an seiner Motivation nichts geändert, er möchte auch eine Beziehung mit dir haben. Er möchte dein Freund sein, besser gesagt, oder in anderen Worten. Und der Titel für meine heutige Predigt lautet deshalb, ich bin ein Freund Gottes. Genau. Lass mich noch einmal kurz beten und dann steigen wir in die Predigt ein. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt einfach für diesen Abend. Danke dafür, dass wir gerade einfach dich auch preisen durften im Lobpreis, Herr. Das ist immer wieder schön zu sehen, wenn viele Christen, viele junge Leute zusammenkommen, Herr, und wir einfach dich preisen dürfen, dass das einfach was mit uns macht, Herr. Dass wir dich besser kennenlernen, dass es eine tiefe Sehnsucht nach dir auslöst, Herr. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du ja, mir vor allem ganz viel Weisheit schenkst für diese Predigt, Herr. Die Worte, die ich predigen werde, sind nicht von mir, sondern sie sind aus deinem Wort und deswegen sind sie kostbar. Und ich bitte dich darum, dass du die Herzen öffnest, dass du uns zeigst, was dein Wille, dein Gedanke hinter Freundschaft ist und auch zeigst, wie wir deine Freunde auch werden können, Herr. Danke dafür, dass du uns geliebt hast und dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und bitte segnest diesen Abend. Amen. Ja, ich habe meine Punkte überraschenderweise in drei Punkte eingeteilt, meine Predigt. Und den ersten Punkt, den seht ihr schon, na, ich lese mal die dreimal vor. Der erste Punkt, die Berufung zur Freundschaft mit Gott. Der zweite Punkt, die Merkmale eines Freundes von Gott. Und der dritte Punkt, Jesus, dein bester Freund. Genau, logischerweise fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Berufung zur Freundschaft mit Gott. Wie wir jetzt feststellen durften, ruft Gott uns alle in eine persönliche Beziehung mit sich selbst auf. Oder möchte eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und in Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, das ist nämlich so der Leitvers, der mir gegeben wurde, aber der auch echt gut ist für diese Predigt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns also Freunde und nicht mehr Knechte. In der Gruppenarbeit heute Morgen konnten wir feststellen, also zumindest meiner Gruppe und ich vermute mal bei euch auch, haben wir so ein bisschen darüber geredet, was es heißt, ein Knecht oder ein Sklave zu sein. Ne? Und vor allem, was es auch heißt, ein Knecht oder ein Sklave Christi zu sein. Wir verbinden dieses Wort meistens eher mit negativen Dingen. Doch in der Bibel sehen wir, dass das Wort Sklave etwas Wesentliches über uns aussagt. Und zwar, wir dienen etwas oder jemandem. Dienen wir der Welt, sind wir Sklaven der Welt, so lassen wir uns von der Sünde selbst versklaven. Dienen wir Gott, so werden wir zu seinen Knechten und sind berufen zum Dienst in seinem Reich. Beiden zu dienen geht nicht. Das sehen wir in Matthäus 6, 24. Ihr kennt die Stelle, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, es gibt entweder oder. Die Mitte gibt es nicht in dieser Sache. Doch wir sind zu viel mehr berufen, als nur Gottes Knechte zu sein, obwohl das eine wichtige Tatsache und eine wichtige Stellung auch vor Gott ist. Wir sind auch dazu berufen, Gottes Freunde zu sein. In der Bibel sehen wir, dass einige die Ehre hatten, diesen Titel zu tragen und namentlich in der Bibel auch erwähnt wurden. Zum Beispiel lesen wir in 2. Mose 33, Vers 11, da sehen wir, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das war, nachdem das Volk, welches Gott aus Ägypten befreit hatte, sich da ein goldenes Kalb gegossen hatte, nachdem sie die ganzen Wunder gesehen hatten und was da alles passiert war, und hatten dieses Kalb angebetet. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, na, dass Gott oder auch Mose, und Mose war sauer, dass Gott eigentlich ziemlich zornig gewesen sein müsste, vielleicht auch auf Mose, weil es sein Volk war und er eigentlich auf die Herde aufpassen sollte. Doch Gott hatte Geduld mit seinem Volk und er hat auch Geduld mit dir und mir. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir uns vor Augen führen dürfen, wenn wir Probleme damit haben, uns selbst zu verdammen. Wir sehen häufig, dass Gott mit den Propheten redete, aber der Ausdruck wie ein Freund zeigt, dass Gott bereit ist, obwohl er das nicht nötig hat, uns wirklich Freunde zu nennen und in einer Art und Weise mit uns auch zu reden, wie es ein menschlicher Freund auch tun würde. Gerade in meiner Anfangszeit als Christ, und ich rutschte auch immer wieder manchmal rein, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich müsste zu Gott in einer Art und Weise reden, die ihm gegenüber würdig erscheint. Vielleicht kennt ihr das auch. Hochgestochen, mit vielen schlauen Wörtern, mit gesenktem Kopf, mit einer Ehrfurcht, die schon eigentlich eher Angst ist. Und ja, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott der Schöpfer ist, dass er der Schöpfer des Universums ist und der Richter dieser Welt ist. Aber er ist nun mal auch dein Freund. Wenn du eine lebendige Beziehung zu ihm hast, dann ist er dein Freund. Gesundheit, Malia. Du darfst auch gerne in aller Ehrlichkeit und Lockerheit, so wie du bist und so wie dir die Worte auf dem Herzen liegen, auch zu Gott kommen. Das darf die erste Wahrheit sein, die du heute mitnimmst. Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Wir wollen das natürlich nicht verwechseln mit dem, ne, es wird manchmal auch gemacht, da müssen wir auch vorsichtig sein, zu sagen, Jesus my homie oder und so weiter. Ne? Ja, es ist immer noch Gott, der allmächtige Gott. Wir dürfen das nicht so ins Lächerliche ziehen, aber wir dürfen wissen, dass er unser Freund ist. Das dürfen wir auf jeden Fall wissen. Wir kennen das Gleichnis aus Lukas 18 vom Pharisäer und dem Zöllner. Wie lautet das Gebet des Zöllners, der sich sehr schuldig vor Gott fühlte? O Gott, sei mir Sünder gnädig. Es ist kurz, nicht mit vielen Worten, aber vor allem ist es ehrlich. Anders als wie ich manchmal gebetet habe, um Gott zu beeindrucken. Bei Abraham sehen wir das ebenso. Der bedingungslose Glaubensgehorsam Abrahams brachte ihn im Titel Freund Gottes ein. Das lesen wir in Jakobus 2,23. Gott hatte sich Abraham erwählt, um sich in seiner Schwache zu verherrlichen. Selbst als die Vernichtung der gottlosen Städte Sodom und Gomorra, wir kennen die Geschichte auch, bevorstand, machte er Abraham vorher seine Absicht klar. Und zwar sagte Gott da in 1. Mose 18, Vers 17, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Der Schöpfer des Universums und der König ist nicht darauf angewiesen, eine Erlaubnis bei seinen Untertanen zu fragen, ob er jetzt diese oder jene Stadt angreifen, vernichten möchte oder das Gericht ausüben möchte. Doch für Gott war Abraham mehr als nur ein Untertan oder ein Knecht, sondern er sah ihn als Freund an und war bereit, seine Gedanken mit ihm zu teilen und sogar ins Gespräch danach zu gehen. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an die Stelle, wo dann Abraham noch versucht hat, mit ihm zu diskutieren und die Leute da, die Anzahl der Gerechten irgendwie in der Stadt, dann haben sie ein bisschen verhandelt. So ist Gott. Gott ist bereit, sich auch auf unsere Gedanken einzulassen und mit uns zu reden in einer Art und Weise, die uns auch zeigt, dass ihm wichtig ist, wie wir sind und wie es uns geht. Nochmal zurück zum ersten Vers, den ich vorgelesen hatte, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Gott möchte an deinem Leben teilhaben. Er offenbart uns seine Gedanken, so wie er das bei Abraham auch getan hat. Er lädt dich dazu ein, sein Freund zu sein. Denn diese Berufung gilt nicht nur für große Propheten wie Abraham oder Mose, nein, sie gilt für jeden Einzelnen von uns. Er möchte teilhaben an deinem Leben, er möchte, dass du all deine Sorgen zu ihm bringst. Wie ein Freund, der die Gegenwart eines anderen Freundes sucht, wenn es ihm selbst schlecht geht. Deswegen will ich dich an dieser Stelle mal herausfordern und dir mal die Frage stellen, bist du ein Freund Gottes? Oder, das ist nun mal die Kehrseite der Medaille, das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu, bist du ein Feind Gottes? Das ist auch eine biblische Wahrheit. Du bist entweder Freund oder Feind Gottes. Da haben wir keine politische Mitte, da haben wir keinen Middle Ground, da haben wir keinen Raum zum Kompromiss. Wieder gilt entweder oder. Jakobus, der Bruder von Jesus selbst, drückt es deutlich aus in Jakobus 4, Vers 4. Dort sagt er, ihr Ehebrecher oder Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich selbst zum Feind Gottes. Harte, aber wichtige Worte. Doch um den ersten Punkt mit deiner Ermutigung zu beenden, will ich dir sagen, dass selbst jetzt, wenn du denkst, dass du noch ein Feind Gottes bist und du siehst, dass in deinem Leben viele Dinge nicht stimmen und du eigentlich weit davon entfernt bist, ein Freund Gottes zu sein, dass es nicht so bleiben muss. Es muss auf keinen Fall so bleiben. Gott lädt dich dazu ein, sein Freund zu sein. hier und jetzt. Und der Ruf geht nicht nur an die, welche besonders qualifiziert sind als guter Freund oder sich durch ein vorbildliches Leben diesen Titel irgendwie verdient haben, so wie wir das vielleicht bei Mose oder Abraham denken. Nein, er geht an alle, die bereit sind, mit einem ehrlichen Herzen wie der Zöllner zu sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott ist bereit, dir jede Sünde zu vergeben und dich mit einer fetten, herzlichen Umarmung entgegenzutreten und wirklich seine Gnade auf dich auszuschütten. Ich weiß das, weil ich diese Gnade selbst erfahren durfte. Und weil ich selbst erfahren durfte, was es heißt, ein Freund Gottes zu sein. Das als Ermutigung für euch einfach. Genau. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar geht es dort um die Merkmale eines Freundes Gottes. Das habe ich so ein bisschen in drei Unterpunkte eingeteilt. Und zwar werde ich erstmal auf die Freundschaft in der Welt eingehen. Wie ist denn Freundschaft in der Welt eigentlich? Ich habe sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde Freunde. So, ne? Also bei mir ist es so, ich weiß, einige haben ihren Kontakt, seitdem sie Christen geworden sind, gekappt und haben keine nichtchristlichen Freunde mehr. Ich habe noch einige nichtchristliche Freunde. Und die Freunde aus der Welt kenne ich teilweise schon seit 18 Jahren, seit ich 12 bin. Manche kenne ich seit 10 Jahren, manche seit 5 Jahren. Also in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Phasen meines Lebens habe ich diese Freunde kennengelernt. Und ich möchte hier noch einmal betonen, dass es völlig okay und gut ist, auch Freunde zu haben, die nicht Christen sind. Das ist überhaupt nicht verwerflich, ist keine Sünde, brauchte ich irgendwie keine Gedanken zu machen. Aber es ist wichtig, dass du dir eine Wahrheit vor Augen führst, und zwar deine Motivation, diese Freundschaften zu pflegen, wenn sie darin beruht, dass du immer noch die Chance bewahren möchtest, ihnen von Jesus zu erzählen und an ihren Herzen das Evangelium zu bringen, dann ist das eine gesunde Motivation. Merkst du aber, dass du diese Freundschaften irgendwie hast, weil du noch an der Welt hängst und an den weltlichen Aktivitäten noch irgendwie teilnehmen möchtest, dann kann dir das ein Nachteil für deine Nachfolge in Christus sein oder dann wird dir das ein Nachteil sein. Und wie funktioniert eigentlich Freundschaft in der Welt? Erst einmal ist es wichtig, sich mal anzuschauen, was für einen Stellenwert eigentlich so das Thema enge Freundschaften in unserer Gesellschaft haben. Genau, ihr seht die Statistik. Also laut einer Studie aus dem Jahre 2022 finden 84,5% der Menschen in Deutschland, dass eine enge Freundschaft wichtig im Leben und für den Alltag ist. Das ist Spitzenwert. Dieser Wert liegt sogar über Familie, dieser Wert liegt über Partnerschaften, dieser Wert liegt über Erfolge im Beruf. Freundschaft ist also auch ein wichtiges Thema unter Nichtchristen. Doch was ist denn Freundschaft überhaupt? Und wie wird Freundschaft in der Welt gelebt? Also mein Freundeskreis, habe ich schon erwähnt, teilt sich in zwei Lager auf. Ne? Zum einen habe ich meine Jungs aus der Gemeinde, zum Beispiel live, ne? Ich weiß nicht, wo du gerade sitzt, ne? Einer meiner engsten Freunde, mit dem ich über alles reden darf. Meine Geschwister aus dem Hauskreis, ne? Das sind auch Leute, mit denen ich ganz viel teile. Und zum anderen auch habe ich meine Freunde aus der Schule, welche ich seit der 6. Klasse kenne, meine Freunde aus meiner ehemaligen Arbeitsstelle, mit denen ich noch Kontakt habe. Und die Freundschaften zu den Nichtchristen äußert sich darin, dass ich mich gelegentlich mal mit ihnen irgendwie treffe, sei es mal auf dem Spieleabend oder um mal zusammen Fußball zu gucken oder mal essen zu gehen oder einfach zusammen zu chillen. Und sie fragen mich auch, wie es mir geht. Wir tauschen uns darüber aus, was bei dem anderen gerade so los ist. Und es werden scheinbar auch tiefe Fragen gestellt. Aber genau dort beginnen die Schwierigkeiten. Denn wenn ich jetzt es mal auf dem Herzen habe, tief mit meinen Freunden zu sprechen aus der Welt, dann stößt unsere Freundschaft meistens an ihre Grenzen. Nicht, weil meine Freunde nicht in der Lage sind, auch mal Deep Talk zu haben. Wir sind in der Lage, Deep Talk zu haben. Das Problem ist, dass unsere Lösungsansätze völlig verschieden sind. Als Beispiel, wenn ich gerade durch eine Zeit gehe, in der ich mich kraftlos fühle oder vielleicht sogar mit depressiven Gedanken zu kämpfen habe, und solche Phasen habe ich auch in meinem Leben schon gehabt, dann weiß ich, dass meine nichtchristlichen Freunde zwar mir Ratschläge geben würden mit einer guten Intention, dass dieser Ratschlag mir hilft, aber sie würde niemals aus dem Wort Gottes kommen, sondern sie würde ausschließlich menschliche Weisheit beinhalten. Sie würde zwar aus einer guten Motivation heraus gegeben werden, aber sie würde mich niemals näher zu Gott führen. Er würde sie dazu führen, mehr auf mich zu achten. Sie würde dazu führen, mehr auf meine eigenen Wege zu finden und weniger Gottes Wege zu finden. Bei christlichen Geschwistern hingegen weiß ich, dass sie dieselbe Hoffnung teilen wie ich. Sie werden mir Ratschläge geben, die mich näher zu Gott führen. Sie werden Interesse daran haben, wie meine Beziehung zu Christus ist. Ohne eine gemeinsame Marschrichtung wird es früher oder später dazu kommen, dass man merkt, dass man als Christ, und Achtung, das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt so irgendwie so Alarmglocken auslösen, aber dass man als Christ nicht wirklich eine tiefe Freundschaft zu einem Nichtchristen haben kann. Das mag, wie gesagt, für den einen oder anderen jetzt hart klingen, aber ich glaube, dass wir genau das aus der Schrift lesen. Es gibt einen bekannten Spruch, den kennen bestimmt viele von euch: Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Jeder möge sich da selbst prüfen. Führen mich meine Freunde näher zu Christus? Habe ich meine nichtchristlichen Freunde, weil ich die Absicht habe, ihnen noch von Jesus zu erzählen? Oder habe ich sie, weil ich die Welt genieße und das, was drumherum geschieht? In der Bibel finden wir keine genauen Anweisungen, deswegen sind wir auf die Weisheit Gottes da angewiesen, da auch ja, einfach zu beten und einfach zu schauen, was Gott in unserem Leben für Türen auf und zu macht. Freundschaft unter Christen. Im Neuen Testament lesen wir vor allem in der Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde miteinander umgegangen ist. Das ist jetzt eine längere Passage. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und zwar steht dort: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Auch wenn es an dieser Stelle natürlich vorrangig um die Gemeinde geht, um die Gründung der ersten Gemeinde, sehen wir aber schon den Umgang untereinander von den Christen. Wir sehen, wie sie miteinander umgehen. Ne? Was sehen wir dort? Einer war für den anderen da. Wir sehen dort, wenn jemand bei jemandem Not war, finanziell oder geistlich, dann wurde für diese Person gesorgt. Sie hatten viel Gemeinschaft zusammen, sie aßen zusammen und vor allem beteten sie zusammen Gott an. Das hört sich an wie so ein Sonntagnachmittag bei der Arche, oder? Ja, erstmal zu Makalu Kitchen gehen, da was essen, Gemeinschaft haben und Gott anbeten. Ja, also ihr macht genau das, was die erste Gemeinde gemacht hat, sehr gut. Christliche Freundschaften sind auch geprägt davon, dass wir einander die Lasten tragen sollen. In Galater 6, Vers 2 heißt es: Eine trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein guter Freund ist bereit, die Last seines Freundes mitzutragen. Wir können einander zum Beispiel finanziell unterstützen, wenn wir wissen, da ist jemand gerade in Not und ich habe vielleicht gerade Geld über oder kann gerade was abgeben, dass wir da auch drauf achten. Wir können einander auch zuhören, damit sich unser Freund vielleicht mal seinen ganzen Frust von der Seele reden kann. Oder schwere Gedanken, die einen irgendwie beschäftigen, loswerden kann. Ein Freund weint mit seinem Freund, wenn dieser leidet. Er ist einfach immer für einen da. Und vor allem sollten wir füreinander beten, denn Gebet hat Macht. Ne? Das haben wir in den Zeugnissen auch gesehen gestern. Ne? Also Em hat es ja erzählt, ne? Dass Gebet ihr Leben so viel einfacher gemacht hat. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt, wie Gebet einfach das so viel einfacher gemacht hat. Lukas hat es auch eben gerade erzählt, wie Gebet sein Leben verändert hat. Ne? Gebet hat Macht. Gebet kann viele Dinge einmal komplett drehen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 wird betont, wie wichtig es ist, einander auch zu ermutigen. Ne? Dort steht: Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir sollten als Freund also auch Interesse daran haben, an dem Leben des anderen. Und jeder von uns sollte auch offen sein, seine Freunde auch in sein eigenes Leben hineinsprechen zu lassen. Denn wir brauchen einander, um vielleicht gewisse Sündenmuster zu erkennen, die wir selbst nicht erkennen würden. Ne? Ihr erinnert euch auch an die Geschichte von David, der einen Nathan brauchte, bis er verstanden hat, dass der Ehebruch mit Bathsäba eine Sünde war. Das macht man vielleicht von außen mal angucken und denken, okay, wieso merkt das David nicht? Aber er hat jemanden gebraucht, der gekommen ist, um wirklich in sein Leben hineinzusprechen. Das ist ein ernstes Thema, Malia. Ehebruch, haha. Ja. So, Ermahnung ist also etwas, ich habe sie nur nachgemacht, ne? Ermahnung ist etwas sehr Wichtiges. Achtung, ganz wichtig, wenn sie in Liebe ausgesprochen wird, ne? Nicht mit dem Finger zeigen und sagen, du. Das ist nicht liebevolle Ermahnung. Liebevolle Ermahnung ist, dass wir dem anderen das so sagen, dass die Person auch weiß, ey, die Person will wirklich mir helfen. Das so formulieren, dass die andere Person merkt, okay, die Person will wirklich, dass ich mich besser und Christus ähnlicher werde und nicht irgendwie einfach nur, um sich moralisch zu erheben oder einfach nur, um das Gefühl zu haben, ich kann jetzt jemanden irgendwie bashen oder so. Das ist nicht die Motivation dahinter. In jeder Freundschaft gibt es aber auch Momente, in denen es mal zu Streit und Uneinigkeit kommt. Deshalb ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Freundschaft auch Vergebung. In Epheser 4, 32 heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Eine vergebungsbereite Haltung ist entscheidend, um dauerhafte und tiefe Freundschaften zu haben. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt einander. Wir sollten füreinander Geduld haben und Nachsicht haben, und auch mal die Schwächen unseres Freundes akzeptieren und sie trotzdem lieben. Denn keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns hat in allen Bereichen eine 1 plus stehen. Wir haben alle unsere Bereiche, wo wir versagen. Bei mir ist es ganz offen und ehrlich gesagt, es ist bei mir, ich komme immer wieder zu spät. Heute bin ich pünktlich, ja, aber es ist eigentlich eine Sache, die ich gerne ändern möchte, aber ich merke immer wieder, dass es auch meine Freunde stört und ich möchte auch daran arbeiten. Aber ich schätze das trotzdem sehr, dass sie mich trotzdem lieben. Und trotzdem, ja, die Leute aus meinem Hauskreis lachen. Und mich trotzdem akzeptieren. Ne? Und mich auch gerne darauf ansprechen dürfen, wenn es zu viel wird. Und zu guter Letzt sollten wir einander lieben lernen. In 1. Johannes 4, 7-8 heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist von Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott selbst ist Liebe und wir spiegeln seine Liebe wider. Das könnte ich vorstellen wie so ein Bach, der hinunterfließt oder den Brunnen, den wir draußen haben, wo wir jeden Tag uns Wasser holen. Ne? Das ist die Quelle, da fließt das die ganze Zeit, Gottes Liebe fließt. Und was wir machen können, ist, wir können unsere Hände darunter halten und die Liebe auf andere lenken. Wir können dieses Wasser auf andere lenken. Das ist das, was wir im Grunde genommen tun. Die Liebe kommt nicht aus uns, sondern wir geben diese Liebe einfach nur weiter. Und es gibt noch unzählige Stellen, auch vor allem im Alten Testament, ich habe jetzt viel aus dem Neuen Testament auch genannt, die über Freundschaft auch sprechen, aber jetzt aus Zeitgründen, weil ich die Predigt auch nicht zu lange machen möchte, habe ich hier so eine Liste, das heißt, wem das jetzt interessieren würde, kann gerne nach der Predigt auf mich zukommen, dann kann ich auch die Verse nochmal rausgeben. Und der dritte Unterpunkt dieses Punktes, also die Merkmale eines Freundes Gottes, ist ein Freund Gottes. Also jetzt kommt es zu der Beziehung zwischen uns und Gott. Ein Freund Gottes machen vor allem seinen Gehorsam, sein Vertrauen und seine Liebe zu Gott aus. Das sind so drei Hauptpunkte, ne, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Es gibt natürlich mehr Aspekte noch, die damit reinspielen, aber ein wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall Gehorsam. In Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus, das ist ein Vers vor unserem Anfangsvers, den wir hatten, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Gehorsam ist ein wesentlicher Aspekt der Freundschaft mit Gott. Es bedeutet, dass wir Gottes Gebote halten und danach streben, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Das bedeutet nicht, dass du perfekt sein musst und wenn du einmal versagt hast, dann bist du jetzt raus aus der Freundesliste von Gott. Nein. Es heißt, dass wir in unserem Herzen den Wunsch haben, Gottes Willen zu tun und nach seinem Wort zu leben. Und sein Wort auch zu lesen, auch wichtig. Abraham war, wie schon erwähnt, gehorsam und wurde deshalb ein Freund Gottes genannt. Das war der Hauptgrund. Ebenso vertraute Abraham Gott seine Situation an und glaubte an das souveräne Handeln Gottes in seinem Leben. Kannst du das von dir auch behaupten? Vertraust du Gott deine Situation gerade an, die dich irgendwie belastet? Oder vertraust du lieber auf dich selbst und auf deine eigenen Lösungsansätze? Neben Abraham wird doch David als Freund Gottes bezeichnet. In Apostelgeschichte 13, Vers 22 spricht Gott Folgendes über ihn. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und wir wissen, was David für eine Sünde getan hat. Trotz seiner schweren Sünde hatte David eine tiefe Beziehung zu Gott. Er liebte seinen Herrn von ganzem Herzen und er tat den Willen Gottes. Also wir sehen dort, selbst wenn wir sagen, oh, mein Herz ist so voll von Sünde und ich habe so viele schlimme Dinge getan, wie kann ich jetzt vor Gott treten und Gott sagen, ja komm, du bist mein Freund und ich liebe dich. Wie kann das gehen? Wir sehen, es geht bei David. Wir sehen, es geht. Ebenso Johannes, der geliebte Jünger, welcher bekannt war für seine Liebe zu Jesus, das lesen wir in Johannes 13, Vers 23, können wir sehen, dass er als Freund Gottes bezeichnet wird. Oder nicht mit dem genauen Satz, aber wir sehen, dass er auch diese Merkmale erfüllte. Und es gab so viele beeindruckende Männer und Frauen in der Bibel, welche aus ganzem Herzen Gott dienten, doch keiner war perfekt von ihnen, kein einziger. Denn das ist auch nicht die Voraussetzung für die Freundschaft zu Gott. Die Voraussetzung ist, dass du an das Evangelium glaubst. Und ich frage dich deshalb jetzt, hier und jetzt, frage ich dich und stelle diese Frage und prüfe das selbst für dich. Glaubst du daran, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Glaubst du daran, dass sein Tod am Kreuz deine Schuld vor Gott wirklich beseitigt hat? Glaubst du daran, dass er 3 Tage später von den Toten auferstanden ist und du mit ihm ein neues Leben als Kind Gottes anfangen kannst? Glaubst du das alles von ganzem Herzen? Wenn du da ein Ja sagen kannst, dann darfst du dich freuen, du bist ein Freund Gottes. Das sind die Voraussetzungen. Liebe Jesus und folge ihm nach, dann bist du ein Freund Gottes. That's it. Wenn du noch nicht an diese Dinge glaubst, dann bist du leider ein Feind Gottes. Aber, vertraue dein Leben Jesus an, glaube an sein Werk am Kreuz und folge ihm nach und so wird Jesus auch für dich ein Freund sein. Es ist kein exklusiver Club, der nur für die Disziplinierten unter uns gedacht ist oder nur für die, die wirklich das Evangelium in der Tiefe und in der Theologie verstanden haben. Nein, es ist für die da, die sagen, ich liebe Jesus und möchte ihm nachfolgen. Die haben den Titel Freund Gottes. Ganz egal, wer du bist, ganz egal, was du mal warst, ganz egal, was du mal getan hast, so groß wie Gottes Gnade ist, kann deine Sünde gar nicht sein. Dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt, das ist nur ein ganz kurzer Punkt. Jesus, dein bester Freund. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier sitzen und vielleicht auch schon viel Enttäuschung in Freundschaften erlebt haben. Du hast erleben müssen, wie eine scheinbar tiefe Freundschaft auseinandergebrochen ist. Ihr habt euch auseinandergelebt und irgendwie habt ihr viel Zeit früher vielleicht miteinander verbracht, aber jetzt ist die Freundschaft auseinandergebrochen. Du hast Freundschaften gehabt, von denen du dir Liebe und Gemeinschaft erhofft hast. Aber du wurdest leider enttäuscht wieder. Freunde haben sich vielleicht auch von dir abgewendet und du fühltest dich alleine und nicht verstanden. Und auch, wenn das jetzt vielleicht etwas kitschig klingt, aber weißt du, wer wirklich der beste Freund in deinem Leben ist, wenn du ein Christ bist? Jesus. Genau. Ist immer in der Kinderstunde immer die richtige Antwort. Aber hier auch, diesmal. Genau, Jesus, er ist dein bester Freund, weil er ungeachtet deiner Fehler und deiner Sünden immer an deiner Seite ist. Und jetzt kommt der wichtigste Vers der ganzen Predigt. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Sagt ihr Amen dazu?
Amen.
Jesus hat sein Leben für dich gelassen, weil er dich liebt. Du warst ihm so wichtig, dass er seinen Thron im Himmel verlassen hat, um als Mensch 33 Jahre auf dieser Erde zu leben, als Sohn eines einfachen Tischlers und am Kreuz grauenvoll zu sterben. Er wurde von seinen eigenen Geschöpfen misshandelt, verspottet und ausgelacht. Am Kreuz wurde er von seinem Vater im Himmel verlassen, der einzige Moment, wo Gott jemals einem Menschen, einer Person den Rücken zugekehrt hat, seinem eingeborenen Sohn selbst. Das alles hat er durchgestanden, weil er an dich gedacht hat. Das hat er alles durchgestanden, weil er dich sein Freund nennen möchte und das in aller Ewigkeit. Das darfst du als Ermutigung jetzt mit in den Abend nehmen. Amen.
Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!